Vielen Dank für die herzliche Begrüßung. Ich freue mich, mit Ihnen Gemeinschaft zu haben, besonders um Gottes Wort. Wir wollen gleich ins Thema hineinsteigen. Die Lehre von der Dreieinigkeit nach der Heiligen Schrift, so lautet das Thema, das uns gestellt worden ist. Und dieses Thema möchte ich heute Abend, ein Abend ist natürlich etwas kurz, um so ein großes Thema ganz umreißen, aber ich möchte drei Aspekte heute Abend besprechen. Zuerst kurz das Problem hinstellen, zweitens aufzeigen die Entwicklung der Dreieinigkeitslehre, nicht in der Geschichte, sondern wie man aus dem Wort dazu kommt. Und drittens die Dreieinigkeit in ihrem Wesen etwas beleuchten. Also das Thema der Dreieinigkeit als Problem. Es begegnet uns heute in mehrfacher Weise als solches. Zum Beispiel im evangelischen Raum selbst haben wir noch ein Problem. Dann auch bei katholischen Christen, sodann bei den Jehovas Zeugen ganz besonders. Auch bei den Juden, die wir auch bei uns haben, und bei Anhängern des Islam, die in vermehrtem Maße unter uns weilen. Das Problem taucht natürlich überall auf oder will sehr schnell auftauchen, aber ich möchte zu diesen vier Kreisen etwas sagen. Im evangelischen Raum sind wir ein zweifaches Erbe angetreten. Eines aus der alten Kirche und eines aus der Reformation. Es sind eigentlich Überbleibsel aus einem Ringen, das zu großer Klärung biblischer Wahrheiten führte, sowohl in der Frühkirche als auch in der Reformationszeit. Wir haben es hier also nur mit Überbleibseln zu tun. Das trinitarische Gespräch des 4. Jahrhunderts nach Christus kam mit dem Konzil zu Nikäa nicht zum Abschluss, obwohl ein zum Teil befriedigendes Bekenntnis dort ausgearbeitet wurde. Dort wurde wohl die Gottessohnschaft Jesu herausgestellt, seine Gottheit, und dass es eine Dreieinigkeit gibt. Was aber nicht so klar zum Ausdruck kam, war die Gottheit des Geistes selbst, speziell, und dann ganz besonders das Verhältnis der drei zueinander. Das blieb etwas im Ungewissen. Es bedurfte dann viel Arbeit, besonders von drei Kappadoziern, um dieses herauszuarbeiten. Das waren ganz besonders zwei griechische Begriffe, die miteinander gern verquickt wurden in der philosophischen Sprache und in der Volkssprache. Und das waren die Begriffe Wesen oder Sein und Wesensausdruck. Und das war das Verdienst dieser drei, ganz besonders eines gewissen Basilius, herauszustellen, dass bei Gott, und hier zeigt sich, dass der Umgang mit Gott die Sprache prägen kann. Bei Gott hat man zu unterscheiden Wesen und Ausdruck des Wesens. Das kam dann im sogenannten Konstantinopolitanum zum Ausdruck, das heißt in diesem Bekenntnis von Konstantinopel. Dort wurde, und da begann wohl die Arbeit zur Lösung des Problems, die Gottheit des Heiligen Geistes klar herausgestellt. Und von dort her war es dann noch ein Schritt zur innergöttlichen Beziehung. Das kam dann dort 381 zum Ausdruck und somit kam dieses langwierige und schwierige Gespräch zum zufriedenstellenden Abschluss einigermaßen. Was weniger oder nicht zur Sprache kam, in diesem Jahrhundert, im 4. Jahrhundert, war das Verhältnis von biblischen Äußerungen über das in die Welt kommen, sowohl vom Sohn als vom Geist, das Verhältnis von diesen Äußerungen zu Äußerungen über den ewigen Charakter der Dreieinigkeit. Das heißt, traditionell hatte man nicht unterschieden zwischen der Beschreibung der Dreieinigkeit Gott, wie sie uns begegnet im Heilsraum und in der Heilsgeschichte, wo wir es mit der Erniedrigung des Sohnes und zum Teil auch des Geistes zu tun haben, und des Gottes, der ewiglich da ist, bevor er in die Heilsgeschichte hineintritt und dann auch nachher es ist. Das ist weniger zur Sprache gekommen, und daran leiden wir noch zum Teil im evangelischen Raum. Da sind wir ein kleines Erbe angetreten. Nach wie vor werden Stellen, die sich im Zusammenhang auf das Kommen des Messias und auf das messianische Kommen des Geistes beziehen, undifferenziert, das heißt ohne genügend zu unterscheiden, auf die Ewigkeit davor bezogen. Dann haben wir noch ein Erbe, ein kleines, und das stammt aus der Reformationszeit. In der Reformation wurde das Evangelium neu in den Mittelpunkt gerückt. Und das war sehr gesund. Nur hatte das zur Folge, dass der evangelische Christ dann Jesus als den Jesus von der Evangelien mehr im Vordergrund hatte und weniger den Sohn Gottes der ganzen Heiligen Schrift. Um etwas herauszustellen, wurde doch etwas auf gesamtbiblische Schau und Lehre ein wenig verzichtet. Das konnte dann später kommen, aber an einigen Stellen müssen wir immer noch nachholen. Das ist weniger in der Lehre so. In der Lehre ist es klar, nur der evangelische Christ empfindet, trotz besser Wissens, er weiß, Jesus ist Gottes Sohn, nur empfindet er immer wieder, das trifft man überall an, und das gesteht man auch immer wieder, er empfindet, dass Jesus doch etwas weniger ist als Gott der Vater und hat nicht ganz den Mut, aus vollem Gewissen zu sagen, Jesus ist nichts weniger, denn Gott selbst, der allmächtige Gott und Schöpfer. Da kann uns der Kolosserbrief etwas weiterhelfen in der Empfindung. Im katholischen Raum dürften ähnliche Probleme vorhanden sein wie im evangelischen Raum, da wir ein gemeinsames Erbe zum großen Teil haben. Doch liegt der Schwerpunkt des Problems mehr bei den Rollen des Vaters und des Sohnes. Im Heilsverfahren nämlich. Dort empfindet man Gott den Vater als einen harten Gott, der versöhnt werden muss durch seinen Sohn. Und auch der Sohn ist noch etwas zu hart und der muss wiederum versöhnt werden durch andere Mittler. So wird das Heil, das der Sohn erwirkt, ergänzt, fast zwangsläufig durch andere Wege und Mittel. Dann haben wir ein Problem bei den Jehovas Zeugen, die nun ganz konkret leugnen, dass es einen dreieinigen Gott gibt und dass Jesus Christus Gott selbst ist. Sie würden schon sprechen von Jesus als Gottes Sohn, aber sie haben ein unvollständiges Sohnverständnis. Dort heißt es in ihren Schriften, einige würden darauf bestehen, dass Jesus, während er auf Erden war, beides Gott und Mensch war. Diese Theorie ist falsch, so sagt man explizit bei den Jehovas Zeugen. Man sagt weiter dadurch, dass man behauptet, unser Herr sei der Erste und der Letzte, würde man sich irren. Er ist nicht der Erste und der Letzte, er ist ein Geschaffener. Er ist eine direkte Schöpfung, heißt es, von Jehova Gott. Bevor er in die Welt kam, war er Michael, der Erzengel. Da ist also eine klare Verneinung der Trinität, eigentlich Triunität, müsste man sagen, wenn man das Fremdwort gebrauchen will, entsprechend Dreieinigkeit. Hier handelt es sich um ein falsches Sohnverständnis. Übrigens auch bei uns herrscht oft ein falsches Sohnverständnis, nämlich von der deutschen Kultur her. Bei uns unterscheiden sich Vater und Sohn in dem Range nach. Bei den Hebräern ist Sohn der Bruder des Vaters. Er ist genau das, was der Vater ist, weil er vom Vater abstammt. Das versteht man dort in diesen Kreisen nicht. Man hat ebenfalls ein falsches Einheitsverständnis. Man sagt, Jesus und der Vater seien eins, wie man sich unter Menschen einig sein kann. Wichtig in der Begegnung mit den Jehovas Zeugen ist eine gute Bibelkenntnis. Wenn Sie ihnen helfen wollen, dann müssen Sie Ihre Bibel besser kennen als jene. Und wenn Sie ihnen noch besser helfen wollen, dann sollten Sie auch Ihre Schriften kennen, denn dort kann man ihnen oft zeigen Widersprüche. Die Jehovas Zeugen sagen zum Beispiel oft selbst oder hier und da selbst, was sie anderswo leugnen. Und wenn man diese Stellen zeigen kann, aus ihrem eigenen Munde oder aus ihrer eigenen Feder, kann das helfen. Zum Beispiel, wenn man ihnen mit der Schrift helfen will, kann man darauf hinweisen, dass in Johannes 12, den Versen 35 bis 45, die Stelle in Jesaja 6 zitiert wird, wo von Gott gesprochen wird. Dort ist klar, es ist Jehova, Gott selbst. Aber diese Stelle wird von Johannes auf den Sohn Gottes, Jesus Christus, angewendet. Ein sehr eindeutiger Beweis, dass Jesus von Nazareth Jehova Gott war. Wenn wir es nicht mit Juden zu tun haben, dann sollten wir vielleicht es mit ihnen zu tun haben. Die Begegnung mit Juden kann sehr erbaulich sein und sehr erfreulich sein. Und das Gespräch mit ihnen sehr fruchtbar. Dabei wird sich herausstellen, sehr oft, im Gegensatz zu unserer allgemeinen Vorstellung, dass viele heutige Juden eine mangelnde Schriftkenntnis haben. Das hat mich überrascht. Viele von ihnen kennen nicht ihre Bibel. Und da können wir helfen. Wenn wir das wissen, können wir zeigen aus der Heiligen Schrift, was sie eigentlich sagt. Ein anderes Hindernis im Gespräch ist ihre Voreingenommenheit. Sie leiden darunter, dass ihnen immer wieder gesagt wurde, Jesus ist unrein gezeugt worden, unrein geboren, er ist ein schlechter Mensch gewesen und so weiter, er ist nicht Gottes Sohn. Darunter leiden sie. Wie sollten wir vorgehen in der Begegnung mit unseren jüdischen Freunden? Nun, Paulus hat hier uns zum Teil einen Weg gezeigt. Man könnte anhand des Alten Testamentes zeigen, dass der prophezeite Messias Gott sein sollte. Zunächst einmal spricht man nicht von Jesus. Man spricht aber über das Thema Messias im Alten Testament und zeigt, dass der dort kommen sollte, Gott war oder Gott sein sollte. Zweitens kann man zeigen, dass im Alten Testament geschrieben steht, dass der Messias zu leiden hatte. Und dass er auch auferstehen sollte aus dem Tode. Dann, weiter aus dem Alten Testament, und das hat mich auch überrascht im Gespräch mit Juden, sollte man zeigen, dass der Mensch ein Heil braucht. Das war mir neu. Man meint, man sei nicht vollkommen verdorben, so wie wir es seit der Reformation gelernt haben aus der Heiligen Schrift. Der Mensch ist im Wesen Sünder, während der Jude normalerweise sich selbst versteht als einen Irrenden, der hier und da einem Maßstab, dem Gesetz, nicht nachkommt. Aber er glaubt nicht, dass er im Wesen verdorben ist. Das muss man dann zeigen anhand von Jesaja 51 und anderen Stellen, dass das der Fall ist. Dann kann man zum Neuen Testament gehen, beziehungsweise zur Geschichte von Jesus und die Kongruenz aufweisen, dass dieser Jesus, der gekommen ist, Gott ist und so, wie es im Alten Testament geschrieben stand, dass er dem Bild vom Messias genau entspricht. Unsere Freunde aus dem Islam verneinen auch eine Dreieinigkeit. Das ist eins der schwersten Sünden, so etwas zu behaupten. Es ist nur ein Gott, und zwar in einer Person. Wie geht man da vor? Nur in Liebe darf man mit einem Moslem sprechen. Ein Missionar unter den Moslems hat gesagt, sie dürfen über alles sprechen mit einem Moslem, wenn sie es nur in Liebe tun. Alles. Man darf offen sprechen, aber nur in Liebe. Das ist sehr wichtig. Die Wahrheit bezeugen, aber in herzlicher Freundlichkeit und Liebe. Man sollte dann auch mit reinen Tatsachen kommen. Man stellt fest, dass ein Moslem anders denkt, als wir denken. Er ist nicht die Art von Philosoph, die der evangelische oder katholische Christ ist. Ihm helfen Tatsachen. Er will Tatsachen haben, Aussagen, Fakten. Und für ihn gelten kanonische Schriften, der Koran zum Beispiel, legt auch großen Wert auf die Bibel. Zum großen Teil wird die Bibel im Koran zitiert. Wenn man mit Aussagen, klaren Aussagen kommt, das versteht er. Und das ist natürlich, dem Pietismus liegt es sehr nahe. Also können wir gut mit unseren Freunden dort sprechen. Und das geht auch oft gut. Er legt weniger Wert auf deduktive Argumentation. Das heißt Schlussfolgerung, weil so, dann wenn so, dann so und so weiter. Das liegt ihm nicht so. Er hat sich daran gewöhnt, darauf zu hören, wenn Gott so sagt, dann muss es so sein, egal wie ich denke. Und da liegt etwas Gutes dabei, da können wir anknüpfen. Man sollte den Koran etwas kennen, besonders die Stellen, die von Jesus Christus sprechen und die die Person von Jesus Christus hervorheben. Und es gibt viele Stellen, manche Stellen, die Jesus Christus nicht nur hervorheben, auch einige, die seine Gottheit zum Ausdruck bringen. Es dürfte überraschen, aber das ist reingekommen. Und darauf kann man auch hinweisen. Was auch hilft, ist, wenn man Auslegern des Korans kennt. Da sind manche sehr gute Sachen gesagt über Jesus Christus. Auf die kann man auch hinweisen. Man kann dann auch zeigen, was die Bibel wirklich sagt. Denn es liegt allgemein bei Moslems ein Missverständnis über das, was die Bibel eigentlich lehrt. Es kommt auch im Koran zum Ausdruck. Und wenn wir diese Missverständnisse aus dem Wege räumen können, zeigen können, dass diese extreme Auffassungen nicht in der Bibel so stehen, dann wird es ihm eher möglich und ist ihm eine Hilfe, das dann doch anzunehmen. Man sollte allerdings bereit sein, das Gespräch abzubrechen, wenn es ratsam ist, und dann später fortzusetzen. Aber der menschliche Kontakt sollte gepflegt werden und wiederum in Liebe. Kommen wir zum Zweiten. Der Entwicklung der Dreieinigkeitslehre aus der Heiligen Schrift. Das Wort Dreieinigkeit befindet sich nicht in der Bibel. Dies ist ein Stein des Anstoßes für viele und man fragt sich dann, wie kommen wir denn dazu? Die Schritte wären folgende. Einmal zeigt man anhand der Schrift oder stellt man fest anhand der Schrift, Gott ist mehrzählig. Die Bibel zeigt, dass Gott mehrzählig ist. Zweiter Schritt. Diese Mehrzahl ist auf drei beschränkt. Man stellt dann fest, wenn man genauer hinschaut, die Mehrzahl ist auf drei beschränkt. Dritter Schritt. Man stellt heraus, dass Gott im Grunde ein Wesen ist. Und dann kommt die Schlussfolgerung. Wenn Gott mehrzählig, aber nur drei ist, gleichzeitig aber eins, dann kommen wir zur Dreieinigkeitsauffassung vom Wesen, genauer von der Zahl des Wesens Gottes. Wenden wir uns zum ersten Schritt. Gott ist mehrzählig. Das wird dadurch gezeigt, dass an einigen Stellen die Mehrzahl gebraucht wird, wenn von Gott die Rede ist. An einigen Stellen, wir wissen nicht warum, nur an diesen Stellen, aber es kommt vor, an einigen Stellen, besonders in 1. Mose, Kapitel 1 und 3 und 11, wo Gott in der Mehrzahl von sich selbst spricht. Nun wird eingewendet, dass dieses zum Beispiel ein majestätischer Plural wäre. Das heißt, so wie Könige in der Mehrzahl von sich sprechen, so würde auch Gott hier als König, als Großer von sich in der Mehrzahl sprechen. Dabei muss man aber die Literatur der Heiligen Schrift sich ansehen und fragen, ob das dort der Fall ist. In der Geschichte der Menschheit ist das vorgekommen. Aber trifft dieses zu für die Schrift? Und dann stellt man fest, dass das nicht der Fall ist. Die Könige der Schrift sprechen nicht von sich selbst in der Mehrzahl. Weder Nebukadnezar als heidnischer König, der ist ein sehr großer, noch hebräische Könige wie David und andere, die sprechen auch nicht Pharao, sprechen nicht von sich selbst in der Mehrzahl. Es kann sich also hier von dort her nicht um so ein Beispiel handeln. Es sind dann andere, die sagen, ja, es waren Engel im Raum und mit denen hat er sich unterhalten. Aber Jesaja 40 sagt, dass Gott niemanden konsultierte, als er die Welt schuf. Er war alleine. Nur mit sich selbst hat er verhandelt. Und es dürfte sich hier um ein innertrinitarisches Gespräch handeln. Lasst uns Menschen schaffen. Und das tut er extra, das heißt, das wird wahrscheinlich dort extra so gesagt, weil der Mensch, wir kommen gleich darauf, weil der Mensch zu einem Bilde Gottes geschaffen ist. Es hat mit damit zu tun. Ein anderes Beispiel von Mehrzahl ist das alttestamentliche Wort für Gott. Es gibt eigentlich im Grunde drei Wörter oder Begriffe, die von Gott gebraucht werden. Elohim, Adonai und Jahwe. Elohim ist ein Wort, das in der Mehrzahl steht. Ihm ist Mehrzahl Götter genau. Aber Gott gebraucht es von sich als einer Person. Aber darin liegt schon ein Hinweis. Wenn es nicht von Gott gebraucht wird, dann heißt es Mehrzahl. Die Engel oder Menschen, zu denen das Wort Gottes kommt, können auch Elohim genannt werden. Es ist also wirklich ein mehrzähliges Wort, ein Begriff in der Mehrzahl. Und dieses Wort wird von Gott gebraucht, wahrscheinlich nicht ohne Grund. Wenn wir nur das hätten, natürlich würden wir nicht damit auskommen können. Aber das liegt auf derselben Linie wie das andere, das die Schrift von Gott sagt. Nicht nur wird die Mehrzahl gebraucht, wenn von Gott die Rede ist, eine Mehrzahl von Personen wird Gott genannt. Zum Beispiel in Psalm 45, den Versen 7 und 8, werden zwei Götter voneinander unterschieden. Ich lese, dein Thron, o Gott, ist immer und ewiglich. Ein Zepter der Aufrichtigkeit ist das Zepter deines Reiches. Gerechtigkeit hast du geliebt und Gesetzlichkeit gehasst. Darum hat Gott dein Gott, also ein anderer, der dein Gott ist, darum hat Gott, dein Gott, dich gesalbt mit Freudenöl, mehr denn deine Genossen. Hier sind zwei, die Gott heißen. Dann stellen wir fest, in Psalm 110, Vers 1, Jahwe sagte zu meinem Herrn, oder der Herr sagte zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße. Hier haben wir zwei Begriffe oder Namen, Bezeichnungen für Gott. Das erste ist Jahwe und das zweite Adonai oder Adoni hier. Der Herr Gott, Jahwe, sagte zu meinem Herrn, der auch Gott ist, setze dich und so weiter. Zweierlei werden hier unterschieden. Zwei, die anderswo Gott sind. Beides, Jahwe und Adonai oder Adoni, sind im Alten Testament Gott. Aber die werden hier unterschieden. Es sind zwei Personen. Dann stellen wir fest im Neuen Testament und auch verglichen mit dem Alten Testament, dass ein Mann von Nazareth namens Jesus Gott genannt wird. Wir stellen fest, dass die Stelle aus Psalm 45, Vers 7, die ich eben zitiert habe, eben gelesen habe, dass diese Stelle in Hebräer Kapitel 1 auf Jesus von Nazareth angewendet wird. Also noch einer oder diese Person wird Gott genannt. In Johannes 1 heißt es, das Wort war Gott. Nicht ein Gott, sondern Gott überhaupt. Und die Reihenfolge der Wörter im Grundtext zeigt, dass der Begriff Gott, die Bezeichnung Gott, dort in der Betonungsform steht. Das heißt, es wird mit Nachdruck darauf hingewiesen, dass der, von dem hier gesprochen wird, der Wort heißt, dieser ist Gott selbst. Es wird also herausgestellt, nicht in einer schwachen Weise, sondern gerade in einer betonten Weise. Und in Vers 3 heißt es, dass dieser, der Gott ist und das Wort heißt, der ist, der alles andere ins Dasein gerufen hat. Er selbst ist also nicht geschaffen, hat nicht einen Anfang, er ist ewig. Alles andere hat einen Anfang außer ihm. In Markus 1 bis 3 haben wir interessante Hinweise. Dort werden zwei Stellen zitiert, Maleachi 3, Vers 1 und Jesaja 40, Vers 3. Und wenn man diese Stellen vergleicht, stellt man fest, dass der im Alten Testament Gott ist, der ist hier Jesus von Nazareth. Und ich sagte schon, dass in Johannes 12, Jesaja 6 zitiert wird, und zwar auf Jesus angewendet, das heißt, der Gott des Alten Testamentes ist Jesus im Neuen Testament. Jesus wird auch als Gott betrachtet, weil er Sohn Gottes ist. Und hier kommen wir zurück zum Sohnbegriff. In Jesaja 9 heißt es in den Versen 5 und 6, dass der Messias, der als Kind geboren wird, als Sohn gegeben wird, beide Bezeichnungen, beide Beschreibungen sind wichtig, jedes an seinem Platz, Gottes Sohn und Menschensohn, dass dieses Kind ewig Vater ist, starker Gott ist. Der Messias ist also Gott. Er ist Sohn und ist Gott. Er ist Gott, weil er Sohn Gottes ist. Das wird klar in Johannes Kapitel 5. Dort lesen wir in den Versen 18 und 23 Folgendes. Darum suchten die Juden umso mehr, ihn zu töten, weil er nicht nur den Sabbat brach, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte, sich selbst dadurch Gott gleichstellend. So denkt ein Jude. Wenn er hört, jemand ist der Sohn von einem anderen, dann ist der Sohn das, was der andere ist. Ein Beispiel haben wir bei Ezechiel. Gott erinnert Ezechiel, den Propheten, immer wieder daran, dass er ein Mensch ist, nicht mehr als ein Mensch, ein einfacher, hilfloser Mensch. Wie tut er das? Er nennt ihn wiederholt, du Sohn eines Menschen, du Menschensohn. Das heißt, Ezechiel ist, was sein Vater war im Wesen. Wer war sein Vater? Ein Mensch. Folglich ist er ein Mensch und nichts mehr, auch nichts weniger. Und wenn Jesus den Juden sagt, ich bin Sohn Gottes, dann hören die Juden, er macht sich Gott gleich. Denn ein Sohn ist im Wesen das, was sein Vater ist. Vers 23. Jesus unterstreicht das. Er sagt, damit alle den Sohn ehren, so wie sie den Vater ehren. Dieselbe Ehre kommt ihm zu. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt auch den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Er stellt sich also als Sohn auf die Stufe des Vaters. Er ist auch Gott, weil ihm göttliche Eigenschaften und Tätigkeiten zugeschrieben werden. Man könnte hier eine Anzahl von Schriftstellen anführen. Zum Beispiel wird Jesus Ewigkeit zugeschrieben. Er ist endlos, er ist der Schöpfer. Es gibt manche Stellen der Heiligen Schrift, die ausdrücklich sagen, Jesus ist der Schöpfer gewesen. Und er wird der kommende Richter der ganzen Welt sein. ein Amt, das nur dem lebendigen, allmächtigen Gott zusteht. Und der, der in der Offenbarung und auch in Jesaja 44 der Erste und der Letzte genannt wird, und in Jesaja heißt es, dass diese Bezeichnung nur dem lebendigen Gott zusteht, dieser ist Jesus von Nazareth in der Offenbarung, der erhöhte Herr nach der Auferstehung. Er nennt sich selbst den Ersten und den Letzten. Also nennt er sich Gott. Dann werden aber Sohn und Vater und Sohn und Geist, der auch Gott ist, voneinander unterschieden, sodass man sehen muss, es gibt eine Mehrzahl, die Gott heißt. In Johannes 17 zum Beispiel spricht Jesus zu seinem Vater. Das heißt, er ist nicht der Vater. Wir können nicht sagen, dass wenn er Gott ist und der Vater Gott ist, dann müssen sie dasselbe sein. Nein, es findet ein Gespräch statt zwischen ihnen. Man muss unterscheiden. Ein großes Hindernis für unitarische Pfingstler. Vielleicht wussten sie nicht, dass es eine Pfingstgruppe gibt oder mehrere wohl, die Unitarier sind. Das heißt, sie glauben wie Moslems und Juden, dass Gott nur eine einzige Person ist. Dieser Text entgeht ihnen auch nicht und man versucht ihn dann rumzukriegen, sodass es wieder passt. Der Sohn wird vom Heiligen Geist unterschieden, wenn Jesus sagt, ich wirke durch den Geist oder dass er den Geist senden wird, dann merkt man, das sind zwei verschiedene. Steht denn in der Bibel, dass der Heilige Geist wirklich Gott ist? Ist er nicht mehr so die Kraft Gottes? Etwas, wodurch Gott wirkt, beziehungsweise Gott ist ja Geist. Und wenn vom Geist Gottes die Rede ist, dann könnte es er selbst einfach sein. Nun, das könnte der Fall vielleicht sein, das geben wir zu. Nur wird dann an mehreren Stellen ausdrücklich gesagt, dass dieser Geist Gottes Gott selbst ist, eine andere Person. Jesaja 6, 8 bis 10, wovon Gott die Rede ist, wird in Apostelgeschichte 28 von Paulus zitiert, in Vers 25. Und dort, sagt Paulus, spricht der Heilige Geist. Was in Jesaja Gott sagt, das sagt Paulus, sagt der Heilige Geist. Lukas 1 steht geschrieben, dass Maria vom Heiligen Geist beschattet wird. Und weil es so ist, der lebendige Gott wird dich überschatten und deshalb wird das, was von dir hervorkommt, genannt werden Sohn Gottes. Gott selbst überschattet Maria und das, was aus ihm hervorkommt, ist Sohn Gottes. Da wird darauf hingewiesen, dass der überschattet, derselbe ist, das von dem in Matthäus 1 geschrieben ist, der ist der Geist. Oder ist umgekehrt, ich weiß nicht ganz genau. Aber einmal steht Geist, einmal steht Gott. Das heißt also, der die Zeugung durchführt, ist Gott, der Geist. In Apostelgeschichte 5 sagt Petrus im Gespräch mit Ananias und Sapphira, dass der Heilige Geist Gott ist. Er spricht von ihm als Gott. Was sie gegen Gott getan haben, haben sie gegen den Geist getan und umgekehrt. In 2. Korinther 3, Vers 17 haben wir eine auffallende Stelle. Dort wird eine Geschichte angeführt, wo Mose im Gespräch mit Gott ist und sein Antlitz leuchtet. Dort ist es Jahwe, mit dem Mose spricht. Und nun sagt Paulus, der Jahwe, der Herr, ist der Geist. Der Geist ist also derselbe, als der Gott, der mit Mose sprach. In 1. Korinther, Kapitel 6, Vers 19, wird gesagt, dass der Körper eines Christen der Tempel des Geistes ist. Das Wort für Tempel heißt Naos. Naos ist das Haus eines Gottes. Das Haus, in dem ein Gott wohnt. Wenn nun der Körper des Heiligen, des Christen ein Tempel, ein Naos des Geistes ist, dann muss der Geist, der in ihm wohnt, Gott sein. Gott wohnt im Tempel des Christen. Da wird hingewiesen darauf. Wir haben dann noch manche andere Schriftstellen, auf die ich nicht einzeln eingehen kann, zum Beispiel in 1. Mose 16 und auch 22 und dann Kapitel 31 haben wir mehrere Erscheinungen eines Engels, so auch in 2. Mose und im Richterbuch. Studieren Sie einmal diese Engel des Herrn Stellen in 1. und 2. Mose und in Richter. Und dann werden Sie feststellen, dass dieser Gott ist, wird aber von Gott wiederum unterschieden. Ähnlich so in 1. Mose 18, wo ein Mensch Abraham begegnet. Aber dieser ist Gott. Und er, Gott, lässt regnen von Gott im Himmel Feuer und Schwefel über Sodom und Gomorra. Da werden also zwei voneinander unterschieden, aber beide sind Gott. Wir haben also festgestellt, dass eine Mehrzahl Gott ist. Diese Mehrzahl aber kann in einem weiteren Schritt oder wird in einem weiteren Schritt auf drei beschränkt. Das hat zwei Seiten. Einmal stellt man fest, dass diese Mehrzahl nicht mehr denn drei ist. Wir müssen wenigstens drei haben, aber nicht mehr denn drei. Man merkt, dass, wenn es heißt, der Messias ist Gott, dass dieser Messias derselbe ist als Jesus, der auch Gott heißt, da fällt schon mal einer weg, weil Messias und Jesus derselbe ist. Engel des Herrn ist eine Offenbarung von Jesus, dem Messias. Da merkt man, da ist eine Identität. Da braucht man nicht verschiedene Personen zu unterscheiden. Aber das hört bei drei auf. Man merkt dann, dass wir nicht unter drei kommen. Wenigstens drei, nicht mehr denn drei, wenn man sorgfältig studiert. Und so finden wir immer wieder in der Heiligen Schrift drei nebeneinander als Gott. Zum Beispiel Jesaja 48. Sie staunen vielleicht im Alten Testament, ja, da ist auch die Dreieinigkeit Gottes. Jesaja 48, Verse 12 bis 16. Ich lese nicht die ganze Stelle. In 12 heißt es: Hör auf mich, Jakob und Israel, der du von mir gerufen bist. Ich bin es, ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Er ist auch der Schöpfer im Text. Also dieser ist Jahwe, der Schöpfer, der Erste und der Letzte. Der ist es, der spricht. Und er hört nicht auf zu sprechen, wenn Vers 16 kommt. Er ist immer noch derselbe, ist immer noch am Sprechen. Und dort heißt es: Tretet her zu mir und hört dies. Von Anfang an habe ich nicht im Verborgenen geredet. Seitdem es geschah, bin ich zugegen. Und jetzt hat der Herr, Jahwe, mich gesandt. Und auch sein Geist hat mich gesandt. Einer, der Gott heißt, sagt, Gott hätte ihn gesandt. Und ein zweiter, der Geist, der hätte ihn auch gesandt. Da haben wir also die drei nebeneinander. Der Messias spricht hier. Im Neuen Testament haben wir dann die Dreieinigkeit natürlich öfter vor uns gleichzeitig, zum Beispiel in der Taufformel, Entschuldigung, nicht nur in der Taufformel, sondern bei der Taufe Jesu. Gott spricht, der Geist kommt herab, Jesus, Gottes Sohn, kommt aus dem Wasser heraus. Drei nebeneinander. Wir haben das Bekenntnis oder den Segensspruch der Gemeinde in 2. Korinther 13, Vers 13, von Jesus und vom Vater und vom Heiligen Geist. Alle drei dort. Dann in Korinther und Epheser Stellen, da sind sie beieinander. Auch Römer 8, wo es heißt, wenn der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckte, wer war das? Gott der Vater. Der Geist Gottes, wenn der in euch wohnt, so wird der Christus von den, Christus von den Toten auferweckte, auch euch auferwecken. Da sind der Geist, Gott der Vater und Christus, der Auferweckte, alle nebeneinander. Wir haben also festzustellen, dass es einen mehrzähligen Gott gibt. Die Zahl wird beschränkt auf 3, aber muss 3 sein. Und der dritte Schritt ist, die Schrift sagt, dass im Grunde Gott einer ist. Da brauchen wir nicht lange stehen zu bleiben. Wer das nicht, nicht davon überzeugt ist, dem kann natürlich geholfen werden. Der beginne zum Beispiel in 5. Mose 6 und studiere dort, und dann kommt man bald auf das Bekenntnis Israels. Der Herr, dein Gott, ist ein einiger Gott. Aber interessanterweise weist ein Jude in seinen Studien darauf hin, dass hier auch schon implizit, das heißt andeutungsweise, die Dreieinigkeit vorliegt. Und er weist darauf hin, dass im alten Judentum man von einem dreieinigen Gott wusste. Man hat das nicht so klar zum Ausdruck gebracht, aber man konnte ihn vergleichen mit einem Stamm, mit einer Pflanze, die 3 Zweige hat. So war eine Gleichzeitigkeit da von 1 und 3 im selben Wesen. Eine sehr interessante Schrift von einem englischen jüdischen Professor geschrieben. Wie können 3 eins sein? Wenn man also feststellt, Gott ist 3 und Gott ist aber auch 1, ein einiger Gott, dann natürlich müssen wir schlussfolgern, dass Gott 3 einig ist. Aber wie ist das zu verstehen? Nun das dritte, die Beschreibung. Hier weise ich auf dreierlei hin, auf das Wesen der Dreieinigkeit und auf seine Bedeutung, ihre Bedeutung. Vom Wesen der Dreieinigkeit. Die Dreieinigkeit kann beleuchtet werden durch sogenannte Analogien, das heißt Beispiele. Aber ein Beispiel hat eine beschränkte Rolle. Das muss man von vornherein wissen. Zum Beispiel, ja, muss nicht etwas, um wahr zu sein, ein zweites in derselben Kategorie haben. Es ist nicht notwendig, dass es 2 von einer Sorte gibt. Es kann auch dennoch ist dieser Dreieinige der Gott, der die Welt geschaffen hat. Und er hat doch Fingerabdrücke hinterlassen. Ganz besonders im Wesen des Menschen, aber auch in der Natur. Und gläubige Naturwissenschaftler weisen darauf hin, dass in der Natur wir eine Dreiheit haben, aber nicht nur eine Dreiheit, sondern dass die Beziehungen der Einzelnen in der Drei zueinander immer wieder Ähnlichkeit aufweisen mit der Beziehung der Drei in der Dreieinigkeit. Das wäre ein Vortrag für sich, aber ich weise jetzt darauf hin. Zum Beispiel, das ganze Universum hat 3 Grundbausteine. Diese sind Raum, Materie und Zeit. Alles, was da ist, hat diese 3 Grundsteine. Raum, Materie, Zeit. Diese haben eine bestimmte Beziehung zueinander. Jedes dieser 3 ist wieder aufgeteilt in 3 kleineren Bausteinen. Zum Beispiel Raum besteht aus Länge, Breite und, wie sagt man so deutsch? Höhe. Höhe, Länge, Breite. Diesen Teil habe ich in Englisch vor mir, Entschuldigung. Materie besteht aus Energie, Bewegung und Phänomen. Und Zeit besteht aus Zukunft, Vergangenheit, Entschuldigung, Gegenwart und Vergangenheit. In der Reihenfolge, nicht umgekehrt. Die Zeit kommt aus der Zukunft, auf uns zu, wir erleben sie und dann wird sie Vergangenheit. Da haben wir dreierlei, die aber im Wesen eins sind. Das heißt, das gibt es, dass einmal dreierlei im Wesen eins sein kann, aber 3 Ausdrucksformen annehmen kann. Die Seite haben wir schon in der Schöpfung. Nur nicht so wie in der Dreieinigkeit, genau. Wir haben nicht ein zweites Exemplar davon. Zur Art der Dreieinigkeit könnte gesagt werden, dass im Bekenntnis von Konstantinopel eine sehr glückliche Lösung getroffen wurde, wo es dann heißt, im Wesen eins. Wir sagen, ich glaube an Gott, den Vater. Ich glaube an Gott, den Sohn. Ich glaube an Gott, den Heiligen Geist. Alle drei sind Gott. Alle drei haben die Eigenschaften von Gott. Sie haben die Eigenschaften seiner Größe, Allmacht, Allwissenheit, Allgegenwart, Ewigkeit. Sie haben die Eigenschaften seines Charakters, Liebe und Heiligkeit und alles, was damit verbunden ist. Sie sind alle drei Gott in seinem Wesen. Dann aber stellen wir fest, dass sie verschiedene Ausdrucksformen sind. Im Deutschen gebrauchen wir das Wort Person, was etwas unglücklich ist. Es ist der Versuch, ein griechisches Wort Gesicht zu übersetzen. Aber in unserer heutigen Sprache ist Person etwas stark Individuelles. Und da denken wir oft, während wir das Wort Person gewohnt sind zu gebrauchen, dass Gott aus drei unabhängigen Personen besteht. Und wir sollten uns mehr üben, auf die Einheit Gottes zu schauen, damit wir eine gesunde Auffassung von der Dreieinigkeit haben. Gott ist drei, aber nicht so, wie drei Menschen drei sind. Drei Menschen sind eins als Menschheit. Sie sind alle drei Menschen, haben teilen ein gewisses ein Wesen. Aber sie sind nicht so eins, wie Gott eins ist. Das ist eine stärkere Einheit. Darauf müssen wir hinweisen. Es handelt sich also bei Gott nicht um drei Götter, noch um eine Ablösung von einer Person oder einer Person von den anderen Zweien. Wir dürfen nicht den Sohn ablösen vom Vater, noch vom Geist, beziehungsweise den Geist ablösen von Gott und vom Sohne. Das wäre gefährlich. Aber das geschieht in der Praxis. Mit dem Mund und mit Worten bekennen wir, ja, Gott ist dreieinig. Aber in der Praxis verneinen wir das oft. So warnt Paulus davor, die Dynamik in der Gemeinde nicht abzulösen von Jesus, dem Herrn. In 1. Korinther 12, Vers 3. Er sagt, man kann nicht Jesus als seinen Herrn bekennen, sagen, Jesus sei Herr. Das geht nicht ohne Wirkung des Heiligen Geistes. Was nun heißt, dass wenn der Heilige Geist am Werk ist, dass Jesus als Herrn anerkannt wird, dass er im Mittelpunkt steht. Und ein Herr ist ein objektives Wesen. Nun aber geschieht es allzu oft, dass dort, wo der Heilige Geist am Wirken sein soll, dass da der Mensch selbst produziert wird. Das merkt man oft nicht. Aber Jesus als Herr schwindet dann eher vom Blickpunkt. Er ist dann nicht mehr so als Herr, objektiver Herr im Mittelpunkt. Das macht sich auch bemerkbar in der Ablösung des Geistes von Wort Gottes. Und was sehr gefährlich ist, ist ein etwas Neues, das man meint entdeckt zu haben, eine Unterscheidung von zwei griechischen Begriffen für Wort. Das eine Rhema und das andere Logos. Logos sei nun das geschichtliche Wort, das wir hier haben, Offenbarung Gottes. Rhema, weil es Ausspruch bedeutet, das ist, was Gott heute sagt. Man ahnt da wohl nicht, dass man da sehr nah ist bei den Neuapostolischen. Das ist genau das, was die sagen. Und die sagen, dass das Rhema oder das gesprochene Wort Gottes heute wichtiger ist als die Heilige Schrift. Und obwohl das hier und da nicht so stark zum Ausdruck kommt, hier und da wird es zum Ausdruck gebracht, aber in der Praxis neigt man dazu, mehr auf solche Stimmen zu hören als auf das Wort Gottes. Und dadurch wird Gott der Offenbarende in den Hintergrund gerückt und der Geist als gegenwärtige Dynamik abgelöst davon. Das ist eine gewisse Gefahr, eine praktische Verneinung der Dreieinigkeit. Wir müssen noch sagen, dass wir nicht drei aufeinander folgende Offenbarungen des dreieinigen Gottes haben. Das heißt, es ist nicht so, dass wir nur einen Gott haben und der offenbart sich zuerst als Vater, dann in Jesus als Sohn und später derselbe Gott, der früher Vater und Sohn war, der ist jetzt Heiliger Geist. Nicht so in dieser geschichtlichen Reihenfolge, sonst ließen sich die Texte nicht erklären, wo drei zu gleicher Zeit da sind. Zum Beispiel bei der Taufe Jesu, da sind sie alle drei zu gleicher Zeit. Und in Epheser 2, Vers 18, durch ihn, durch Jesus, kommen wir in einem Geist zu Gott, dem Vater, im Gebet. Da sind also die drei gleichzeitig da beim Gebet. Nur noch kurz zur Bedeutung der Dreieinigkeit. Die Dreieinigkeit als Lehre ist sehr, sehr wichtig. Wichtiger, als wir vielleicht ahnen. Für viele von uns ist sie wichtig, weil sie eben zu unserem Bekenntnis gehört. Aber sie ist auch wichtig, weil sie zu der Wahrheit selbst gehört, zu der Wahrheit über alles. Das beginnt schon bei der Schöpfung. Die Dreieinigkeit ist wichtig für ein Gottesverständnis. Es gibt Menschen, die meinen, Gott hätte den Menschen geschafft, um Gemeinschaft mit ihm zu haben. Ja und nein. Er wollte Gemeinschaft mit ihm haben, aber er brauchte nicht Gemeinschaft mit ihm zu haben. Gott brauchte nicht Gemeinschaft. Er war so glücklich wie zwei Leute, die eben verheiratet sind und in den Flitterwochen sind. Die möchten gern, dass sie ganz alleine irgendwo sind und sind vollkommen glücklich. Bis sie herausstellen, dass sie ein bisschen Brot zu essen brauchen, nicht nur Liebe, und dann brauchen sie schon andere Menschen. Aber Gott war in der ganzen Ewigkeit als Dreieiniger vollkommen glücklich unter sich. Er hatte Gemeinschaft, weil drei da waren. Es ist wichtig für ein Gottesverständnis, dass wir nicht einen einsamen Gott haben, bevor es die Schöpfung gibt. Dann ist es wichtig für ein Menschverständnis. Denn Gott, der Dreieinige, schafft den Menschen zu seinem Bilde. Der Mensch ist nicht ein Einzelwesen, sondern ein Gesellschaftswesen. Aber diese Gesellschaft ist eine gemeinschaftliche Gesellschaft, weil sie einen Einheitscharakter aufweist. Nur dann kann es Einheit, Gemeinschaft geben. Und so hat Gott in der Schöpfung des Menschen seine zwei Kennzeichen, oder wenigstens diese zwei, auch hinterlassen. Nämlich, dass er mehrzählig und einzählig ist und zu gleicher Zeit. Und das schafft Gemeinschaft. Der Mensch ist also zu gleicher Zeit eins und Mehrzahl. Und das ermöglicht das Leben zusammen als Menschen. Die Dreieinigkeit ist dann auch wichtig für ein gesundes Heilsverständnis. Wussten Sie, dass Unitarier, christliche Unitarier, große Schwierigkeit haben mit dem Heilsverständnis? Und vielleicht nicht nur einer hat sich gefragt an seinem Sterbebett, habe ich wirklich einen Erlöser, einen Versöhner? Aber nun ist es so, Gott, der heilige Gott, ist auch Liebe und offenbart sich in Menschform in einem zweiten. Und dieser Gottmensch darf sterben und gleichzeitig ist noch Gott da, während dieser stirbt, ist Gott immer noch da, sodass Gott mit Gott versöhnt. Und jetzt ist Versöhnung möglich, weil Gott mit Gott versöhnt. Professor Augsburger macht darauf hin, aufmerksam, Gott ist sein eigener Versöhner. Er versöhnt mit sich selbst. Und weil Jesus Gott war, deshalb gilt sein Blut auch für alle Menschen. Und deshalb gilt auch die kurze Zeit des Sterbens für eine ganze Ewigkeit. Hier haben wir Unendlichkeit in verschiedener Hinsicht. Weil Jesus Gott ist, nicht nur Mensch. Es ist sehr wichtig für ein Heilsverständnis, dass wir an die Dreieinigkeit glauben. Zudem, es kommt hinzu, nach Hebräer 9, Vers 14, dass der Heilige Geist Jesus begleitet hat in seinen Tod hinein, sodass es möglich war, für einen Gottmenschen zu sterben
und immer noch da zu sein. Und so sind alle drei beteiligt am Tode Jesu Christi, aber auch an der Auferstehung. Die Tatsache, dass Jesus aufersteht, ist ein Zeichen, Römer 1, Vers 5, davon, dass er Gott ist, Gottes Sohn. Und Paulus sagt, es ist wichtig für die Gemeinde, Epheser 4, 3 bis 6. In Vers 3 legt er der Gemeinde nahe, dass sie Einmütigkeit aufweisen soll im Leben miteinander. Und dann, unvermittelt, geht er über zum Besprechen, zu einem ganz kurzen Besprechen der Dreieinigkeit. Es ist so, ein Geist, ein Herr, ein Gott und Vater. Es ist von großer Bedeutung, dass wir einen dreieinigen Gott haben, damit wir als Gemeinde gleichzeitig eine Mehrzahl von Individuen sein können und dennoch ein Leib sein können. Der Gott, der dreieinig ist, hat uns gezeugt, hat eine Gemeinde geschaffen, geboren, die dieselben Züge trägt in einem weniger starken Maße, aber das ermöglicht uns, in Gemeinschaft mit diesem Gott zu leben und miteinander. Die Dreieinigkeit ist also wichtig und, wir stellen fest, heilswichtig. Wer nicht glaubt, dass Jesus Gott ist, kann nicht Christ sein. Und wer nicht dieses durch den Heiligen Geist tut, der hat nicht die Möglichkeit, an Christus zu glauben. Die Dreieinigkeit ist nicht nur eine Notwendigkeit, sondern ein großes Privileg. Und wie Professor Michel einmal gesagt hat oder angedeutet hat, Dogmatik muss münden in Doxologie, in Anbetung. Das schenke der Herr. Amen.